Bis Ostern werden wir uns im Gottesdienst mit Bibeltexten beschäftigen aus dem ersten Korintherbrief. Den ersten Korintherbrief hat Paulus geschrieben an die Gemeinde. Er war in dieser Gemeinde mit am allerlängsten, weit über ein Jahr in dieser einen Gemeinde und hat dort gearbeitet, gewirkt, gelehrt, verkündigt, Christus gepredigt, Gottes Liebe bezeugt. Und nachdem er aus dieser Gemeinde wieder weg war und weitergereist ist, haben sich da einige Dinge ergeben. Manches ist da auch nicht so ganz gut gelaufen. Und wir beschäftigen uns jetzt mit Texten aus dem ersten Korintherbrief und fragen uns, wie führt Glaube in die Freiheit? Das ist heute unser Thema. Gemeinde mit Ausstrahlung. Gemeinde, die nach außen wirkt. Was sind diese Elemente, die nach außen wirken, die auch für andere attraktiv sind, begehrenswert sind? Freiheit ist das Thema heute. Ein Mensch führt einen Übernachtungsgast auf sein Zimmer im Kloster. Der Gast schaut sich um und sieht ein Bett, einen kleinen Tisch, einen Stuhl, ein Regal und verwundert fragt er den Mönch, habt ihr denn keine Möbel hier? Nein, sagt der Mönch, warum? Sie haben ja auch keine Möbel. Ja, ich habe natürlich keine Möbel, sagt er, ich bin ja auf der Durchreise. Darauf sagt der Mensch, sehen Sie, wir auch. Frei ist nicht der, der alles hat. Frei ist der, der nicht alles braucht. Frei ist nicht der, der sich alles nimmt, um es zu haben. Frei ist der, der alles braucht, was er hat. Und je mehr wir haben, was wir nicht brauchen, umso enger wird unser Leben. Wir verbringen Zeit mit Dingen, die wir nicht wollen. Umso enger wird unsere Wohnung. Wir laufen um Möbel herum, die wir gar nicht benutzen. Umso enger wird unser Kleiderschrank. Wir sehen viele Farben, die wir gar nicht mehr mögen. Umso enger wird unsere Gedankenwelt. Wir beschäftigen uns mit Dingen, die uns den Schlaf rauben. Umso enger werden unsere Gefühle. Wir sind belastet mit Problemen, die gar nicht unsere sind. Und umso enger wird auch unser Glaube. Wir können vor lauter Vielfalt unser Herz nicht mehr zum Frieden führen. Freiheit ist wie ein Haus. Freiheit wächst auf der einen Seite durch entspannten Verzicht und Freiheit wächst auf der anderen Seite durch genussvollen Gebrauch. Manchmal verwechseln wir Freiheit mit Egoismus, mit Rücksichtslosigkeit oder auch mit Dummheit. Doch das alles führt nicht in die Weite, sondern es führt in die Enge. Es macht uns klein. Es macht uns nicht frei, sondern das legt uns ganz neue Ketten an. Ich habe mich gefragt, gibt es ein Recht auf Dummheit? Ja, leider. Gibt es ein Recht auf Egoismus? Ja, aber begrenzt. Gibt es ein Recht auf Rücksichtslosigkeit? Ja, besser nein. Es gibt kein Recht für Raser, die Unfälle verursachen und Menschen dabei zu Tode kommen. Es gibt kein Recht, auf Kosten anderer zu leben. Doch wir leben es und wir nennen es dann meine persönliche Freiheit. Aber Freiheit muss frei machen. Und zwar mich und die Menschen um mich herum. Wie macht Freiheit wirklich frei? Davon schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth. Und im Predigtext heute, da geht es ums Essen, es geht um den Körper und es geht um Sex. Also Themen, die uns auch heute alle sehr beschäftigen. Die Christen in Korinth, sie fühlten sich frei und sie legten mit ihrer Freiheit sich einfach nur andere Ketten wieder an. Die Weite, die sie lebten, machte das Leben eher klein als groß. Gibt es ein Recht auf diesen Lebens- und Glaubensstil? Ja, es gibt zumindest die Freiheit, das so zu leben, aber nicht immer führt das zum Guten. Hört euch an, was Paulus so herausfordernd an die Gemeinde schreibt. Ich lese nach der Übersetzung Hoffnung für alle. 1. Korinther 6, Vers 12 bis Vers 20. Es ist alles erlaubt, sagt ihr. Das mag stimmen, aber es ist nicht alles gut. Mir ist alles erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Ihr schreibt, das Essen ist für den Bauch und der Bauch für das Essen. Beides hat Gott zur Vergänglichkeit bestimmt. Das ist schon richtig. Aber es bedeutet nicht, dass Gott uns den Körper gab, damit wir sexuell unmoralisch leben. Vielmehr wurde auch unser Körper zum Dienst für den Herrn geschaffen. Deshalb ist es Gott nicht gleichgültig, wie wir damit umgehen. Denn Gott wird uns durch seine Kraft vom Tod zum ewigen Leben auferwecken, so wie er Christus den Herrn auferweckt hat. Wisst ihr denn nicht, dass auch euer Körper zum Leib von Jesus Christus gehört? Wollt ihr wirklich den Leib von Christus mit dem einer Hure vereinigen? Niemals. Denn wer sich mit einer Hure einlässt, der wird ein Leib mit ihr. Ist euch das nicht klar? Es heißt ja schon in der Heiligen Schrift von Mann und Frau, die zwei werden eins mit Leib und Seele. Wenn ihr dagegen in enger Verbindung mit dem Herrn lebt, werdet ihr mit ihm eins sein durch seinen Geist. Hütet euch vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung. Denn mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen Körper wie mit sexuellem Fehlverhalten. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Die Christen in Korinth wollten besonders frei sein und hatten dabei etwas sehr Wichtiges vergessen. Euer Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ihr gehört nicht mehr euch selbst, sondern ihr gehört Gott. Keiner muss peinlich berührt sein bei diesem Bibelwort, denn wir sind ja alle betroffen. Essen, Körper, Sex. Und wir vergessen genauso schnell wie auch die Christen in Korinth, dass wir mit Haut und Haaren, mit unserem ganzen Leben Gott gehören. Und die Frage ist für uns die gleiche. Wie gehen wir so mit diesen Dingen um, dass wir in Gottes Freiheit hineinkommen und unser Lebenshaus wächst, mehr Raum bekommt? Wie entfaltet unser Umgang mit Körper, mit Essen und mit Sexualität das Leben wirklich? Der erste Weg oder die erste Freiheit könnten wir beschreiben mit viel hilft viel. Viel hilft viel. Viel Freiheit, den Rahmen weit stecken, alles ausprobieren, alle Grenzen fallen lassen, mitmachen. Klar ist, wenn wir in diesen drei Bereichen alles mitnehmen, was sich uns bietet, dann tut uns das nicht gut. Möglichst viel Essen führt nicht zu möglichst viel Freiheit. Möglichst viel Sex führt nicht zu einem erfüllteren Leben. Und wenn sich alles nur um den eigenen Körper dreht, dann zahlen wir einen sehr hohen Preis dafür, das Altern etwas aufzuhalten. Eine Welt ohne Gott macht es uns vor. Kaufe viel und du bist glücklich. Wir Deutschen kaufen im Durchschnitt jedes Jahr pro Person 60 Teile nur Oberbekleidung. Im Schnitt. Jetzt kannst du mal ausrechnen, wie viel der neben dir sitzt, tragen, kaufen muss, damit es hinkommt. Wenn viel, viel hilft, müssten wir vor Glück durch die Decke gehen. Pflege dich viel und du bekommst Bedeutung. Die Influencer im Internet, die sich mit Beauty-Sachen beschäftigen, die haben Millionen Follower. Wahnsinn. Lebe Sex nach allen Varianten aus, möglichst früh, möglichst oft, egal mit wem, egal auf welche Art. 50 Shades of Grey wurde bei uns gefeiert. Die Menge macht's. Nimm alles mit. so definieren wir manchmal Freiheit. Aber ab einer bestimmten Menge reden wir von Überforderung und darüber hinaus reden wir sogar von Sucht. Viel hilft viel, ist sogar das Gegenteil von Freiheit. Wann sind also die Menge und der Nutzungsbereich wirklich förderlich? Zweiter Gedanke. Die zweite Freiheit heißt, ich entscheide, was mir gut tut. Ein altes Sprichwort sagt, wer lange fragt, geht lange irr. Also besser nicht fragen, einfach machen. Ich entscheide so, wie ich mich jetzt gerade fühle, einfach mal loslegen. Das, was sich gut anfühlt, das ist auch gut. Und wenn es nichts war, dann mache ich es halt beim nächsten Mal anders. So frei nach dem Motto Versuch und Irrtum. Ich guck mal, wie ich durchkomme. Das Dumme dabei ist nur, es gibt keine zweite Möglichkeit für den ersten Eindruck. Das erste Mal ist eben das erste Mal und das lässt sich nicht wiederholen. Und beim Thema Sex ist die Wirkung noch gravierender als in anderen Bereichen. Nirgendwo bist du so sehr du selbst wie in deiner Sexualität. Und deine Identität ist nirgendwo tiefer verwurzelt als in deiner Sexualität. Und deswegen greifen auch Erfahrungen in diesem Bereich viel tiefer in unsere Seele ein als andere. Dort bist du tiefer verletzlich als beim Austausch von Kochrezepten. Und deswegen schützen wir die Sexualität von Kindern ganz besonders. Und darum verachten wir sexuellen Missbrauch. Und darum unterschreiben Mitarbeiter in unserem Jugendverband oder auch in den Gemeinden, die mit Kindern zu tun haben, eine Erklärung, eine Selbstverpflichtung, die sexualisierende Gewalt ablehnt. Und darum hat Gott gesagt, Sexualität ist besonders zu schützen und sie hat ihren Platz in der Ehe von Mann und Frau. Und darum wünscht sich Gott, dass wir nach seinen Weisungen leben, auch in diesem Bereich, weil er unser Leben schützen und entfalten will. Wir entscheiden kurzfristig, was gut ist. Und dann stellen wir langfristig fest, dass unsere Freiheit uns nicht frei gemacht hat oder dass meine Freiheit anderen die Freiheit geraubt hat. Ich bin so frei, bedeutet, ich traue Gottes Weisungen mehr als meinen Erkenntnissen und Gefühlen. Ich entscheide, was mir gut tut. Ja, das tue ich. Es ist immer deine Entscheidung. Du wirst immer entscheiden müssen. Und ich halte es für sehr weise, dabei Gott um Rat zu fragen. Denn er kennt sich aus mit dem Leben, auch langfristig. Die zweite Möglichkeit, Freiheit zu definieren. Und die dritte Möglichkeit, das ist Abspaltung. Menschen suchen ihre Freiheit in Parallelwelten. Parallelwelten, die auch nichts miteinander zu tun haben. Es wird keine Verbindung hergestellt zwischen diesen beiden Dingen. Sachen und Themen werden nicht in Verbindung zueinander gebracht. Und so trennen wir manchmal auch Glaube und Sexualität. Wir trennen Körper und Geist. Wir trennen Essen und Leben. Wir trennen Klimaschutz und Reisen. Wir trennen Ressourcenschonen und unser Kaufverhalten. Irgendwie hat das alles nichts miteinander zu tun. Und wir denken, darüber kommen wir zu einer Freiheit. Langzeitforschungen am Gehirn bestätigen, dass das so ist. Wir haben eine Fähigkeit entwickelt, dass wir Dinge parallel miteinander leben können und merken nicht, dass sie sich widersprechen. Zur Zeit des Neuen Testamentes, zur Zeit des Korintherbriefes, damals gab es schon genau diese Gedanken. Damals gab es eine Lehre, die trennte Körper, Seele und Geist voneinander. Und sie sagten, was hat mein Körper mit meiner Seele zu tun? Nichts. Was ich mit meinem Körper mache, berührt meine Seele nicht. Was ich mit meinem Geist erfasse, das wirkt sich nicht auf meine Seele und auf meinen Körper aus. Meine Seele wird erlöst und der Rest, der verschwindet irgendwo im Nirgendwo. Heute wissen wir etwas mehr. Wir sprechen von psychosomatischen Erkrankungen. Wir sprechen davon, dass eine kranke Seele auch den Körper krank macht und dass es Wechselwirkungen gibt, dass ein kranker Geist den Körper krank machen kann und umgekehrt, dass eine freie Seele auch den Körper befreien kann. Wir entdecken immer mehr diese Einheit, dieses Verbindende, diese Ganzheitlichkeit in unserem Leben. Und wir entdecken sie bei Klimafragen im Moment auch global. Die Christen damals, sie dachten, die Seele ist ja erlöst durch Jesus Christus. Die Seele kommt in den Himmel und sie ist getrennt von Körper und Geist. Also kann ich mit meinem Körper machen, was ich will. Und das ist meine eigene Sache. Und das, was ich mit meinem Körper tue, wirkt sich nicht auf meine Seele und auf meinen Glauben aus. Der Glaube hat mit meinem Körper nichts zu tun. Er hat auch nichts mit meinem Geist zu tun. Ich kann anschauen, was ich will. Ich kann auf mich einwirken lassen, was ich will. Meine Seele kommt ja in den Himmel und das ist voneinander getrennt. Alles andere vergeht. Deswegen kann ich essen, was ich will? Ich kann zu den heidnischen Festen gehen und dabei sein und diese Riten mitmachen mit ihren Feiern? Ich kann Sex haben mit wem und wo und wie ich will, auch mit den heidnischen in den heidnischen Tempeln mit den Tempelprostituierten, die gab es in Korinth in Massen. Selbst mit meiner Mutter. Dieses Thema greift Paulus im Kapitel vorher auf, dass einer mit seiner Mutter zusammenlebte. Sex betrifft ja nur meinen Körper und hat mit dem Rest nichts zu tun. Das ist Abspaltung. Das ist Trennung. Aber diese Abspaltung führt unser Leben nicht in eine Freiheit hinein, sondern in immer mehr Bindung. Auch das ist keine Lösung, wenn es um Freiheit geht, einfach in zwei, in drei, in vier, in fünf Welten zu leben. Und das Vierte, das greift Paulus hier auf und schreibt es dieser Gemeinde, Freiheit könnte auch das bedeuten, ich ehre Gott mit allem, was ich bin und mit allem, was ich habe. Natürlich ist mir alles erlaubt. Gott hat uns Menschen so geschaffen, dass wir entscheiden können, dass wir entscheiden dürfen, dass wir sogar entscheiden müssen. Wir nennen das Verantwortung. Wir tragen Verantwortung für unser Leben und für das Leben der anderen um uns herum. Wir tragen Verantwortung für unseren gesamten Planeten. Und Paulus sagt, ja, alles ist erlaubt. Das ist eine ganz große Freiheit. Aber nicht alles ist gut. Das ist eine große Verantwortung. Und deswegen braucht Freiheit, um förderlich zu sein, für alle einen Maßstab. Sonst führt sie in die Enge. Und dieser Maßstab, er muss gut sein für alle. Er muss die ferne Zukunft im Blick haben. Er muss die Auswirkungen auf die Beziehungen im Blick haben. Er muss die Interessen von allen im Blick haben. Diese Freiheit muss das Wohl von allen im Blick haben. Und genau so einen Maßstab hat Gott uns gegeben. Wir haben es vorhin schon gehört mit den 10 Geboten. Der Prophet Micha, zu ihm sagt Gott, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Freiheit. Freiheit braucht eine Liebe. Sonst macht sie klein. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. So schreibt es Paulus an die Gemeinde in Korinth. Freigekauft. Und hinter diesem Begriff steckt das Bild vom antiken Sklavenmarkt. Da war einer, dem war dieser eine Sklave so wertvoll, dass er bereit war, einen hohen Preis für ihn zu bezahlen, damit er frei sein konnte. Und dieser Freikauf war eine Erlösung von der Leibeigenschaft. Und dieser Freigekaufte konnte sich als geliebt erkennen. Und diese Liebe setzte ihn frei und er konnte sagen, jetzt ist mir alles erlaubt. Diese Liebe macht aber genauso frei, diesem Erlöser sich zu verpflichten, zu sagen, ich danke dir für das, was du gemacht hast. Und ich will dich lieben und ich will dir vertrauen. Und ich will dir folgen, denn wie sollte der, der dich erlöst hat, dir etwas Böses wollen? Und so macht diese Liebe verantwortlich. Ich muss niemandem mehr dienen. Doch ich will einem danken. Ich will genau dem danken, der mich frei gekauft hat. Ich will den ehren, der mir die Freiheit gab, der mich frei gemacht hat von einem kleinmachenden Denken, der mich frei gemacht hat von einer erniedrigenden Sexualität, der mich frei gemacht hat von einem verletzenden Egoismus, der mich frei gemacht hat von einem zerstörenden Körperkult, der mich frei gemacht hat von dem auffressenden Mammon und Konsumzwang. Den will ich lieben und den will ich ehren, der mir diese Freiheit gab. Deine Freiheit von all diesen Bindungen hat Jesus Christus mit einem bitteren Leiden erkauft, nämlich mit seinem eigenen Tod. Er hat dich so sehr geliebt und er konnte es nicht mehr mit ansehen, dass du dich durch dein Leben, durch dein Denken und Verhalten immer kleiner machst. Und durch seine Erlösung hat das Böse nicht mehr das Recht über dich. Es hat nicht mehr das Recht, dein Denken und dein Verhalten zu beherrschen. Und deswegen lade ich dich ein, nutze diese Freiheit. Nutze sie zum Guten, nutze sie, um Gott zu ehren. Nutze sie, damit du das Leben förderst, zum Wohl für alle. Das ist Freiheit. Ich will die Predigt heute zusammenfassen mit einer Grafik und Freiheit benennen als ein Lebenshaus. Freiheit, die das Leben fördert, die in zwei Richtungen geht. Auf der einen Seite verzichten können, ohne dabei ärmer zu werden, ohne es als Verlust zu erleben. Und auf der anderen Seite führt diese Freiheit dahin, genießen zu können, ohne abhängig zu werden, ohne maßlos zu werden. Und so wächst dieses Lebenshaus immer mehr. Das Vertrauen auf Jesus Christus ist die Grundlage für diese Freiheit. Du kannst ihm vertrauen. Der Herr ist mein Hirte. Ich leide keinen Mangel, auch wenn ich verzichte. Und du kannst diesem guten Hirten vertrauen, dass er dir den Genuss gönnt. Er führt mich zum frischen Wasser. Und dann wird in diesem Haus das Dach die Dankbarkeit sein, die deine Freiheit schützt. Der Dank dafür, dass du in Jesus immer genug hast, auch wenn es weniger wird, auch wenn du verzichtest. Und der Dank dafür, dass das Leben gut ist, dass Gott gut ist und dir so viel Gutes gönnt. Das ist Freiheit. Und diese Freiheit hat einen Namen, nämlich Jesus Christus. Und wenn du dein Leben an ihn bindest, dann wird diese Freiheit immer mehr wachsen. Das Essen, der Körper, die Sexualität oder was auch immer. Ich lade dich ein, diese Freiheit in Jesus Christus zu entdecken und dich nicht mit weniger Freiheit zu arrangieren. Amen.